Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Guten Abend. Am zweiten Weihnachtstag grüßt Sie Jürgen zur Heide. Und nicht nur, weil heute Weihnachten ist, möchte ich auch diese Sendung mit gleich mal mehreren guten Nachrichten, auch das gibt es in diesen Tagen, beginnen. 30 Millionen Impfungen wollte man bis zum Jahresende schaffen und wir können sagen, ja, wir haben das geschafft, alle gemeinsam. Das Personal, das es gemacht hat, aber auch diejenigen, die die Impfungen nachgefragt haben. Und selbst an den Feiertagen gab und gibt es sogenannte Impfmarathons, mehrere gleich, zum Beispiel einer in Duisburg. Und wir haben heute gesprochen mit Dr. Mujtaba Mostakiem und der erklärt, was er da in Duisburg gesehen hat.
Wir sind von der Resonanz sehr, sehr, sehr positiv überrascht. Die Leute nehmen das gerne an. Insbesondere auch Erstimpflinge haben wir deutlich prozentual mehr als in den sonstigen Impftagen und sind super, super, super glücklich über jeden, der kommt.
Also, wenn die Impfenden, wenn die, die impfen, selbst zu denen gehen, die geimpft werden müssen, dann scheint es zu funktionieren. Und dieses Duisburger Beispiel ist nur eines von ganz vielen, das man heute hätte zeigen können. Dort kann man in einem sogenannten Impfmarathon hingehen und man wird einfach geimpft. Also, das kann funktionieren. Ansonsten haben wir in dieser Sendung, das möchte ich Ihnen sagen, es gibt kaum Freude über sinkende Inzidenzzahlen, denn wir wissen nicht, was sagen denn diese Inzidenzzahlen. Wir werden gleich darüber berichten. Und dann fragen wir mangelnde Evidenz, also Sicherheit bei dem, was wir da beobachten, zum Beispiel bei Omikron. Wir werden dann gleich reden mit dem Statistiker Gerd Antes. Dann geht es um die strengeren Regeln für die Rüstungsexporte, die es geben soll. Und da gibt es guten Anlass dafür. Und natürlich werden wir Desmond Tutu würdigen, den Mann aus Südafrika, der wesentlich dazu beigetragen hat, dass das Land zumindest der Freiheit ein Stück näher gekommen ist. All das bei uns im Deutschlandfunk. Wir beginnen mit Corona natürlich. 280 Millionen Menschen, das sind die offiziellen Zahlen, knapp 280 Millionen Menschen haben sich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das hat heute eine Reuters-Erhebung gegeben und 5,7 Millionen Menschen sind insgesamt bisher an dem Virus gestorben. Bei uns sinken im Moment die Inzidenzzahlen, aber ob das wirklich ein Grund zur Freude ist, kann man ein Fragezeichen machen. Ann-Kathrin Büsker erklärt, warum.
Die aktuell vom Robert-Koch-Institut veröffentlichten Infektionszahlen geben weiterhin keinen realistischen Blick auf das Pandemiegeschehen. Weniger Tests während der Feiertage, weniger Meldungen durch die Bundesländer. Ob sich der vor der Weihnachtswoche abzeichnende Trend der sinkenden Infektionszahlen also wirklich fortsetzt, bleibt unklar. Ebenso, wie stark die Omikron-Variante bereits durchschlägt.
Im Augenblick befinden wir uns noch in einer seltsamen Zwischenzeit.
So hatte es Bundeskanzler Olaf Scholz Anfang der Woche beschrieben. Erst im neuen Jahr rechnet das Robert-Koch-Institut wieder mit verlässlichen Zahlen. Bis dahin bleibt vieles im Ungewissen. Der Blick ins europäische Ausland gibt aber einen Ausblick. Gerade erst hat Frankreich die Schwelle von 100.000 Neuinfektionen am Tag durchbrochen. Wie also umgehen mit der bevorstehenden Omikron-Welle?
Pauschale Schließungen von Schulen oder des Handels sollten immer nur die Ultima Ratio bleiben.
So hatte es FDP-Chef Christian Lindner Anfang der Woche formuliert. Vor allem erneute Schulschließungen möchte die FDP verhindern. Dennoch will Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger angesichts der Omikron-Variante Vorkehrungen treffen, falls Wechselunterricht regional wieder nötig werden sollte, so die FDP-Ministerin am Donnerstag zu den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Vorbereitet sein will nun auch der Deutsche Lehrerverband. Der Vorsitzende Peter Meidinger erklärte gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, angesichts der vielen ungeimpften Schüler habe die Omikron-Variante gerade in den Schulen vergleichsweise leichtes Spiel. Ein harter, kurzer Lockdown inklusive Schulschließungen mit Distanzunterricht wäre im Zweifel immer noch besser, als wieder über Monate eine Situation zu haben, in der mal geöffnet und mal geschlossen ist, so Meidinger. Die Impflücke zu schließen, ist für die Politik und Fachleute aus der Wissenschaft der zentrale Baustein, um das Pandemiegeschehen in den Griff zu bekommen. Heute vor einem Jahr waren in Sachsen-Anhalt die ersten Menschen in Deutschland gegen das Coronavirus geimpft worden. Inzwischen sind fast 60 Millionen Menschen vollständig geimpft.
Als nächstes Zwischenziel möchte ich eine Impfquote von mindestens 80% ansteuern. Und wenn wir das erreicht haben, müssen wir das nächste Ziel in den Blick nehmen.
Hatte Bundeskanzler Olaf Scholz nach der Konferenz mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten Anfang der Woche angekündigt. Das 80-Prozent-Ziel wird nun für Ende Januar anvisiert, nicht mehr für den 7. Januar. Um es zu erreichen, wird derzeit auch während der Feiertage geimpft. Bis zum 9. Januar gilt bei der Honorierung das Feiertagsschema, um Anreize für Ärztinnen und Ärzte zu schaffen, Praxen geöffnet zu halten. In die Debatte über eine allgemeine Impfpflicht kommt unterdessen Tempo. Gegenüber der Bild am Sonntag erklärte der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion, Dirk Wiese, eine erste Parlamentsdebatte sei bereits für die erste Sitzungswoche des neuen Jahres geplant.
Das war der Bericht von Ann-Kathrin Büsker. So viel zur deutschen Lage. Jetzt schauen wir ins europäische Ausland. In Frankreich zum Beispiel heute mehr als 100.000 neue Infektionen an einem Tag. Und auch in Tschechien wütet das Virus weiter. Dort hat der Präsident, der ja selbst erkrankt war, der Präsident hat heute Eindeutiges vorgelegt. Kilian Kirchgessner.
Wenige Wochen erst sind die Bilder alt, die Miloš Zeman in einem Glaskasten zeigen. In dem Schloss, das sein Dienstsitz ist, ließ er ihn sich aufbauen, um auch während seiner Corona-Erkrankung Besuche empfangen zu können. Er selbst saß in dem luftdicht abgeschlossenen Glaskasten. Selbst den neuen Premierminister ernannte er auf diese Weise. Bilder, die um die Welt gingen. Jetzt rief der tschechische Präsident, der inzwischen genesen ist, in seiner Weihnachtsansprache die Bürger dazu auf, sich impfen zu lassen. Zugleich appellierte er für eine Impfpflicht. Er sehe die Impfung als einzigen Weg aus der Pandemie, sagte der Präsident, der insbesondere unter tschechischen Impfskeptikern üblicherweise Gehör findet. Der 77-jährige Zeman, der von Vorerkrankungen gezeichnet ist, war vor seiner Corona-Infektion dreimal geimpft. Wer die Meinung vertrete, dass die Impfung die Freiheit gefährde, erinnere ihn an jemanden, der einen Selbstmörder nicht vom offenen Fenster zurückreißen würde, um ihn vor dem Tod zu bewahren, sagte der tschechische Präsident.
Soweit der Bericht von Kilian Kirchgessner. Jetzt wollen wir nach Afrika schauen. Das tun wir ja weniger oder wenn, dann nur zum Beispiel im Zusammenhang mit Omikron. Und jetzt schauen wir besonders nach Kenia, denn die Menschen dort hatten ja eigentlich gehofft, dass sie um drakonische Corona-Schutzmaßnahmen ihrer Regierung herumkommen könnten. Die obersten Richter hatten entsprechende Direktive gestoppt. Aber das ist alles nichts, denn der Gesundheitsminister lässt sich nicht stoppen. Ab sofort dürfen Ungeimpfte praktisch nichts mehr in Kenia. Einzelheiten dazu von und mit Linda Staude.
Hochbetrieb an der größten Bushaltestelle in Nairobis Innenstadt. Die Ticketkontrolleure der Matatus rufen lautstark nach Kunden. Es herrscht das ganz normale Chaos. Die Minibusse stehen kreuz und quer über dem Platz. Dazwischen hasten Dutzende Passagiere. Dabei sollte eigentlich alles ganz anders sein.
In public places.
An allen öffentlich zugänglichen Orten muss jeder einen Impfnachweis vorzeigen. Das gilt zum Beispiel für Nationalparks, Hotels, Bars, Restaurants und für den öffentlichen Nahverkehr. So Mercy Mwangangi vom Gesundheitsministerium am vergangenen Mittwoch. Die drakonischen Maßnahmen zum Schutz gegen die Corona-Pandemie hatte der Gesundheitsminister ursprünglich bereits vor gut 4 Wochen angekündigt, zur Empörung seiner Landsleute. Das ist eine reine Diktatur, schimpften viele Kenianer. Auch einige Experten äußerten sich skeptisch, wie der Pathologe Ahmed Kalebi im kenianischen Fernsehen. Zwar steigen die Infektionszahlen, aber nicht die der Patienten in den Krankenhäusern. Solche Schutzmaßnahmen sind ja vor allem auch dafür da, um das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Und im Moment haben wir nur 9 Patienten auf der Intensivstation und ausreichend Kapazitäten. Derzeit haben lediglich knapp 14% der kenianischen Bevölkerung den vollen Impfschutz durch 2 Injektionen. In den Großstädten wie Nairobi ist die Rate deutlich höher, auf dem Land sehr viel niedriger. Die Ursachen dafür sind vielfältig.
Now I'll waste my time going all the way to go look for the vaccine, yet I'm supposed to also be at work.
Ich kann meine Zeit nicht in einem Impfzentrum verschwenden, wenn ich arbeiten muss, sagt diese junge Frau aus Nairobi. Auf dem Land sind die Impfzentren oft kilometerweit entfernt, das Problem damit noch größer. Gerüchte, dass der Impfstoff krank oder unfruchtbar macht, verschärfen die Lage. Ich traue Weißen und ihren Impfstoffen nicht. Ich habe keine Angst. Ich lasse mich nicht impfen, weil ich sicher bin, dass mein Immunsystem stark genug ist, um mit jedem Virus fertig zu werden. erklärt Lavenda Sagala. Kategorische Impfverweigerer wie sie sind in der Minderheit in Kenia. Die meisten wollen sich impfen lassen, können aber nicht. Auch weil es längst nicht genug Impfstoff gibt. Derzeit sind es knapp 4 Millionen Dosen, so Willis Akwale, der Chef der Covid-Taskforce.
We are now vaccinating 100,000 per day.
Wir impfen 100,000 Menschen pro Tag. Bei dieser Rate erreichen wir unser Ziel. Bis zum Ende des Jahres 10 Millionen Impfungen, nicht 10 Millionen vollgeimpfte Menschen.
Not 10 million people.
In einem Land mit knapp 55 Millionen Einwohnern bleiben viele, die nicht mehr in Behörden dürfen, in die Matatos, nicht mal mehr zum Einkaufen in den Supermarkt. Nach heftigen Protesten, auch von Menschenrechtsorganisationen, haben Kenias oberste Richter die Direktive gestoppt und wurden von der Regierung prompt ignoriert. Steve Ogola, Anwalt am High Court. Einerseits sagen sie, es gibt keinen Impfzwang, aber andererseits schließen sie Ungeimpfte von allen Dienstleistungen aus. Genau das hat der High Court für verfassungswidrig erklärt. Die Regierung hat ihre Direktive unter zweifelhaften Umständen erlassen und die Durchsetzung wird chaotisch sein und sie wird scheitern.
And of course it will fail.
Im Moment sieht es ganz danach aus. Zwar droht das Gesundheitsministerium mit Lizenzentzug und Gerichtsverfahren für alle, die keine Impfnachweise verlangen. Aber bisher nehmen die Kenianer sich an ihrer Regierung ein Beispiel und ignorieren die Direktive einfach.
Soweit Linda Staude, so viel der Blick auf diesen anderen Kontinent. Wir kommen zurück nach Deutschland und wir haben es gehört, ganz zu Beginn unserer Sendung über die Feiertage gibt es zwar Zahlen, aber die sind nur wenig belastbar. Und zu Omikron, ja, die Gefahren sind offensichtlich da, sie werden beschworen, aber richtige Daten liegen eben auch bisher nicht vor. Über all das wollen wir reden mit demjenigen, der sich mit Daten und Statistiken besonders auskennt. Gerd Antes ist schon mehrfach hier bei uns im Programm gewesen, jetzt bei uns am Telefon. Guten Abend, Herr Antes.
Schönen guten Abend.
Herr Antes, wenn Studenten Ihnen solche Zahlen vorlegen würden, wie das RKI auch in diesen Tagen, aber nicht nur jetzt macht, was würden Sie da drunter schreiben?
Ich denke gerade darüber nach, ob Sie das Seminar wiederholen müssen.
Vermutlich eher ja, darf ich das aus der Antwort entnehmen?
Ja, kann man schon so sagen, ja. Es gibt also teilweise banale Fehler und die in Verbindung, aber dann kommt die politische Dimension da rein, dass das Ganze dann so drauf fokussiert wird, dass es funktionieren muss mit Versprechungen. Das, die Mittel hat der Student nicht, aber so von der Grundlage her, was dort abgeleitet und behauptet wird, ist es teilweise wirklich beschämend.
Lassen Sie uns das abschichten. Also fangen wir erstmal an, dass wir über die Feiertage keine verlässliche Datenbasis haben. Hat auch, oder das ist meine Frage, damit zu tun, dass da immer noch eher gefaxt wird, als dass es ein zentrales Register wird, wo man auf den Knopf drückt und dann müsste man oder könnte man das haben. Oder ist mein Wunsch da zu sehr weihnachtliches Wunschdenken?
Nein, das ist berechtigt weit unterhalb von weihnachtlichen Wunschdenken. Man muss einfach sehen, wir haben eine tiefe Strukturkrise und ein Teil davon ist eben genau das Problem der Datenübermittlung. Also wir spielen uns dauernd auf als ein Land, das die Führungsrolle übernehmen will bei der Digitalisierung, aber wir sind weit entfernt von der Weltspitze und das sehen wir jetzt gegenwärtig sehr schmerzhaft.
Ich will mal grundsätzlich fragen, haben wir denn in dieser Pandemie, und wir sind jetzt im zweiten Winter und im zweiten Jahr, haben wir überhaupt verlässliche Daten?
Wir haben an vielen Stellen wirklich dazugelernt. Und da ist ein Aspekt zum Beispiel, wo passiert es eigentlich? Und da ist immer diese Diskrepanz zwischen drinnen und draußen. Also wo wir ja noch vor einem Jahr auch draußen teilweise Maskenzwang hatten, da ist das jetzt wesentlich entspannter, weil wir wirklich gute Daten dafür haben, dass es fast nicht, ich will nicht sagen ausschließlich, aber einige Schätzungen gehen wirklich auf 99% drinnen passiert. Da ist viel passiert. Aber an anderen Stellen haben wir unglaublich versagt. Und da ist zum Beispiel der Nahverkehr. Also was in den U-Bahnen passiert, in überfüllten U-Bahnen, das haben wir völlig außer Kontrolle gelassen. Und was wir dokumentiert haben, ist einfach die Unfähigkeit oder Unwille zu lernen und dort die richtigen Studien aufzusetzen. Das muss man in voller Härte so sagen.
Kommen wir mal auf Omikron. Ich habe es gerade angesprochen. Da gibt es ja immer noch die Grundfrage, es scheint infektiöser zu sein, dieses Virus, ja. Wissen wir das eigentlich inzwischen? Da gibt es entsprechende Modellrechnungen, die Sie sich kritisch angeschaut haben.
Nein, Modellrechnungen gucke ich mir nur in Notfällen an, weil die...
Warum? Da gehe ich mal sofort zwischen. Warum gucken Sie sich Modellrechnungen nur noch in Notfällen?
Naja, die Modellrechnungen des letzten Jahres oder der letzten fast 2 Jahre, die haben nun so oft stark daneben gelegen, teilweise katastrophal, dass ich mich frage, warum Modellrechner und diese Sparte immer noch so einen Einfluss hat und so gehört werden soll. Ja, wir haben ja Zahlen, die lagen um Größenordnung daneben, nicht nur in Deutschland übrigens. Und da ist auch wieder der gleiche Aspekt wesentlich. Auch Modellrechnungen, gerade wenn sie sehr sensitiv sind, die brauchen Daten und sie sind sofort in größter Gefahr daneben zu liegen, wenn diese Daten nicht geliefert werden. Also eigentlich müssten die Modellrechner nach Daten schreien und genau das tun sie nicht und bewegen sich dann lieber, bösartig gesagt, im datenfreien Raum und dann ist das vorhersagbar, dass es scheitert. Klar, und das sehen wir jetzt wieder.
Ich komme zurück zu meiner Grundfrage. Omikron infektiöser. Was wissen wir, was wissen wir nicht? Was entnehmen Sie aus den übrigens dann internationalen Studien, wobei die kann es bei uns noch nicht geben, weil wir zum Glück bisher noch eher wenig Fälle vermutlich haben?
Es ist infektiöser, aber wir wissen nicht genau wie. Aber wir sehen ja zum Beispiel in London, dass die neue Variante schon bei 90% teilweise liegt. Also sie hat sich sehr schnell durchgesetzt. Aber die Verläufe scheinen massiv geringer zu sein. Das heißt, wir haben sozusagen das Produkt von zwei Dimensionen und dann wird es immer sehr kompliziert. Und was davon ist dominanter? Also wenn wir jetzt zum Beispiel eine sehr schnelle Ausbreitung haben, aber wenig Verläufe, kriegen wir trotzdem mehr Krankenhauseinweisungen, einfach aufgrund dieser Übermacht der Ausbreitung. Wenn die sich einigermaßen die Waage halten, kann es sein, dass wir dann eine sehr viel schnellere Immunisierung der Bevölkerung haben, was eigentlich wünschenswert ist. Nur, dann muss das Verhältnis stimmen. Und deswegen ist gegenwärtig das Ganze eine Risikopartie. In welche Richtung geht es jetzt? Aber in Großbritannien sehen wir zum Beispiel, dass die Infektionen steil ansteigen, die Krankenhauseinweisungen nicht und teilweise sogar nur beim Drittel der Krankenhauseinweisungen bei der Delta-Variante liegen.
Das heißt, diese sogenannte Hospitalisierungsinzidenz, die ist niedriger. Kann man das schon oder mit welcher Sicherheit kann man das sagen? Oder hat das dann immer auch damit zu tun, natürlich, wie ist die Bevölkerung? In Afrika wissen wir, sind viel mehr jüngere Menschen, wie das in London ist, kann ich jetzt im Vergleich zu Deutschland gerade nicht sagen. Welche Schlüsse kann man daraus ziehen?
Also ich würde nie etwas mit Sicherheit sagen an der Stelle, sondern immer versuchen, das Unsicherheitsmaß einigermaßen abzuschätzen. Aber ich glaube, die Zeichen, die wir aus Großbritannien sehen, auch aus Südafrika, klar, spielen eine Riesenrolle, wie ist das über die Altersgruppen verteilt. Da haben wir in Deutschland auch gerade wieder an der Stelle sehr schlechte Daten oder noch gar keine. Aber die Tendenz scheint mir zu sein, dass es nicht so dramatisch ist, wie es von den Warnern gemacht wird. Aber ich würde auch nicht sagen, dass man jetzt die Wachsamkeit aufgeben dürfte. Nur, ich nenne es inzwischen populistische Epidemiologie. Ja, also wie da jetzt auch wieder von den Lehrerverbänden gesagt wird, ein kurzer, schneller Lockdown, wie wir vorhin gehört haben, ist besser, dass wir uns jetzt ewig da durchquälen. Das ist grober Unfug, weil wir den kurzen, schnellen Lockdown machen und danach so tun, als ob wir in Anführungszeichen geheilt wären. Das würde uns gerade dazu führen, dass wir wieder in die gleiche Bewegung reinkommen. Deswegen, es fehlt, und das ist eigentlich das übergeordnete Problem, wir haben keine langfristige Perspektive und keinen Plan, wie wir da rauskommen wollen. Und das ist gegenwärtig die große Misere, nicht zum ersten Mal.
Kurz zum Schluss, Herr Antes, ich habe Sie das auch schon mehr als einmal gefragt. Was würden Sie sich wünschen? Wir haben noch Weihnachten, Sie haben jetzt noch 30 Sekunden. Was wünschten Sie sich?
Na, ich wünsche mir, dass wir endlich einen Generalplan haben, wie wir da rauskommen, welche Daten wir dafür brauchen. Und dass es ab sofort, ab morgen wirklich konsequent angegangen wird, genau diese Punkte zu bearbeiten und erfolgreich in die Entscheidungswelt einzuführen. Und daran hapert.
Gerd Antes war das bei uns im Deutschlandfunk mit einem weiteren Plädoyer für mehr und für richtige Daten und dann natürlich auch mit dem Hinweis, dass diese Daten dann auch benutzt werden müssen. Danke für das Gespräch bis hierhin.
Danke auch.
Wir schauen auf ein anderes Thema, was gerade in diesen Tagen noch einmal besondere Bedeutung bekommen hat, Rüstungsexporte. Wir alle wissen, dass das problematisch ist. Auf der einen Seite sind das Arbeitsplätze und auf der anderen Seite werden die Rüstungsgüter oft in Länder geliefert, die wenig mit unseren demokratischen Prinzipien zu tun haben. Auch jetzt ist gerade bekannt geworden, dass die Bundesregierung, die alte Bundesregierung, kurz vor ihrem Ende noch richtig aktiv geworden ist. Das führt zu Problemen. Eva Ellermann.
Die neue Regierungskoalition will offenbar die Lieferung von deutschen Kriegswaffen in Staaten außerhalb der Europäischen Union und der NATO eindämmen. Ein Kontrollgesetz solle deutlicher machen, nach welchen Kriterien Rüstungsexporte genehmigt werden, sagte Baerbock der deutschen Presseagentur. Daran arbeite die Ampelkoalition. Bislang gibt es für Rüstungsexporte kein Gesetz, sondern nur politische Richtlinien. Gestern war bekannt geworden, dass die deutschen Rüstungsexporte im laufenden Jahr einen neuen Rekordwert erreicht haben. Außerdem hatte die Große Koalition in den letzten Tagen ihrer Amtszeit noch die Ausfuhr von Kriegswaffen im Wert von fast 5 Milliarden Euro genehmigt. Nummer 1 unter den Empfängerländern ist mit großem Abstand Ägypten, das unter anderem in die Konflikte im Jemen und in Libyen verwickelt ist. Zuständig für das Thema ist das Wirtschaftsministerium unter dem grünen Vizekanzler Robert Habeck. Nach Ansicht von Außenministerin Baerbock spielen aber bei der Genehmigung von Rüstungsexporten auch internationale Beziehungen und Menschenrechte eine Rolle.
Das war der Bericht von Eva Ellermann. Wir schauen jetzt nach Südafrika. Er war so etwas wie das Gewissen Südafrikas. Diesen Titel kann man auf jeden Fall Desmond Tutu geben. Er ist verstorben, das ist jetzt bekannt geworden, und er wird weltweit gewürdigt. Überall, selbst der Papst, aber natürlich auch der Bundespräsident, haben diese besondere Figur in Afrika gewürdigt. Jana Gent.
It's unbelievable. I'm dreaming, man.
Ein kleiner, quirliger Mann, fast 80 Jahre alt, hüpft vor einer riesigen Videoleinwand auf und ab. Das gelb-grüne Fußballtrikot spannt über dem Bauch. Er trägt eine Pudelmütze und wackelt jauchzend mit angewinkelten Armen und Hinterteil, ein bisschen wie beim Ententanz. Es ist kein Komiker, der hier tanzt. Es ist der ehemalige Erzbischof von Kapstadt und Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu. Sein Auftritt vor Zehntausenden beim Eröffnungskonzert der Fußball-WM 2010 war typisch. Ein Würdenträger als Entertainer, dessen Appell zur Brüderlichkeit und Versöhnung immer auch zur fröhlichen Botschaft wurde.
Oh, what a lovely dream! Ja, 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 ja. Hey, we are the world!
Aber auch die verletzliche Seite des Erzbischofs hatte die Welt schon gesehen. Den zusammengesunkenen, vor laufenden Kameras weinenden Tutu. Ein kleiner Mann in lilafarbener Bischofsrobe auf dem Podium, die Hände vors Gesicht geschlagen, schluchzend. Vor ihm ein Mann im Rollstuhl, der gequält von seiner Haft und Folter während der Apartheid-Jahre erzählte. Tausende solcher Fälle hörte Desmond Tutu als Vorsitzender der Südafrikanischen Wahrheits- und Versöhnungskommission immer wieder. Folter, Entführung, Tod.
It was terrible, but
es war schrecklich. Ja, zugegeben, ich weine leicht, aber schon am ersten Tag bin ich zusammengebrochen. Doch dann habe ich mir gesagt, das ist nicht fair. Gott, du darfst das nicht zulassen, weil sich die Medien sofort auf mich konzentrierten und nicht mehr auf die Menschen, die etwas zu sagen hatten, auf die Opfer. Desmond Pilo Tutu war 1931 im schwarzen Ghetto des Minenstädtchens Klerksdorp bei Johannesburg geboren worden. Er wollte Arzt werden, aber die Ausbildung war für seine Familie zu teuer. Also wurde er erstmal Lehrer, kündigte aber nach kurzer Zeit. Das war sein Protest gegen die Entscheidung der Regierung, schwarze Schüler schlechter auszubilden als weiße. Tutu schlug eine theologische Laufbahn ein, wurde erst Priester, dann der erste schwarze anglikanische Bischof von Johannesburg und später Erzbischof von Kapstadt. In dieser Zeit wurde Tutu zum überzeugten Anti-Apartheid-Aktivisten. Rastlos nutzte der charismatische Geistliche seine Rolle und seinen Einfluss, um an die katastrophale Lage seiner Landsleute zu erinnern und die Verbrechen der Apartheid-Regierung anzuprangern.
I think, I mean, that it is important to stress time and time again.
Ich denke, es ist wichtig, wieder und wieder zu betonen, dass die Lage in Südafrika gewalttätig ist. Es ist die Gewalt der Apartheid. Es ist die Gewalt der Zwangsumsiedlung der Bevölkerung. Es ist die Gewalt der minderwertigen Bildung für Schwarze. Es ist die Gewalt des Ausschlusses. Es ist die Gewalt der Wanderarbeit und so weiter. 1984 wurde er für seinen Kampf belohnt. Für seinen gewaltlosen Einsatz für Menschenrechte und gegen die Apartheid wurde ihm der Friedensnobelpreis verliehen. Aber auch nach dem Ende der Apartheid war Tutu gefordert, als Versöhner und Vermittler. Südafrika war ein Pulverfass. Zu groß war nach den brutalen Jahren der Rassentrennung das Misstrauen zwischen Schwarz und Weiß. Um das zerrissene Land zu einen, rief die Regierung die Wahrheits- und Versöhnungskommission ins Leben. Den Tätern wurde Amnestie in Aussicht gestellt. Das war für die Opfer eine Zumutung. Aber immerhin konnten sie endlich die Wahrheit über verschleppte oder getötete Angehörige erfahren. und zum ersten Mal fanden sie selbst Gehör für ihre traumatischen Erfahrungen. Mehr als 20.000 Fälle von Folter, Anschlägen, Entführung und Mord wurden zwischen 1996 und 98 verhandelt, unter dem Vorsitz von Desmond Tutu.
It was like opening a wound.
Es war, als ob man eine verschorfte Wunde öffnet, die geheilt schien. Diese Wunde zu öffnen und zu reinigen, war ein schmerzhafter Prozess. Aber dann machte man eine Heilsalbe darauf. Auch in den Folgejahren ist Desmond Tutu der Quälgeist der Gerechtigkeit geblieben. So hat er sich selbst gerne bezeichnet. Dabei schonte er auch nicht die Regierungspartei ANC, die er über Jahrzehnte hinweg unterstützt hatte. Und das auch lange nach seinem vermeintlichen Abschied in den Ruhestand, den er entspannt mit seiner Frau Lea genießen wollte. Interviews geben, damit sollte Schluss sein.
And will no longer be available for media interviews.
Über 60 Jahre waren die Tutus verheiratet. Lea, so hieß es, schätzte den gepflegten Ehestreit und liebte es, ihren weltweit vergötterten Gatten auf den Boden zurückzuholen. Desmond Tutu war ein ewiger Versöhner, der aus der Reihe tanzen konnte und trotzdem weder seine Autorität noch seine Integrität verlor. Nach dem Tod von Nelson Mandela war er die moralische Instanz im Land. Die Welt trauert um einen Mann, der als Gewissen Südafrikas in die Geschichte eingegangen ist.
Sie hörten den Bericht von Iana Gent. Die Lage im Osten der Ukraine ist in diesen Tagen ruhig, im Moment jedenfalls. Es gibt allerdings große Sorgen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch die Hoffnung, dass die Gespräche, die angekündigt sind, zu einer Verbesserung der Lage führen. Und im Kern geht es bei all diesen Gesprächen ja um die Frage, ob die Neuordnungen nach dem Ende des Kalten Krieges wieder revidiert werden müssen. Welche Spannungen das auch innerhalb der Länder jeweils ausrufen kann, das sieht man in Belarus. Ein Diktator auf der einen Seite, Druck von Moskau auf der anderen Seite und eine Kulturszene, die darin zerrieben wird zwischen Exodus und Angst. Marta Wyczynski.
Er sei bereit und zeichne jetzt auf. Sie auch. Es ist ein Interview, das nicht danach aussehen darf. Deswegen findet es im Spazierengehen und ohne Mikrofon statt, irgendwo in Minsk. Er und sie wollen nicht, dass ihre Namen genannt werden, auch nicht der ihres Künstlerkollektivs. Ihre Stimmen zeichnen sie jeweils selbst auf, mit der Diktierfunktion ihrer Smartphones, damit die Aufnahme im Zweifel sofort gelöscht werden kann. Wir fühlen uns tatsächlich wie in einer Art Dokumentarfilm über die letzten Jahre der Sowjetunion, der aus irgendeinem Grund fortgesetzt wird. Eigentlich passiert nichts Neues, aber es hat alles so eine riesige Dimension angenommen und sich nun im ganzen Land ausgebreitet. Und zwar als eine Art Schwebezustand zwischen Angst und einem letzten Funken Hoffnung. Nach der brutalen Niederschlagung der Protestbewegung in den Sommer- und Herbstmonaten 2020 folgte eine beispiellose Säuberungsaktion des Lukaschenko-Regimes, die bis heute anhält. Für das Kollektiv, das in der belarussischen Hauptstadt seit nunmehr 10 Jahren Partys, Ausstellungen, Konzerte und Theaterabende organisiert, ist diese Zunahme an Repressionen deutlich spürbar. Wir als Organisatoren, Kulturmanager, haben jetzt weniger Möglichkeiten, weil von unserer gesamten sehr begabten Kontaktliste kaum noch jemand verfügbar ist, weil sie einfach aus dem Land geflohen sind oder im Gefängnis sitzen. Aktuell gelten laut der Menschenrechtsorganisation Wjesna mehr als 900 Personen in Belarus als politische Gefangene. Mehrere 10.000 haben nach Schätzungen das Land verlassen. Und auch internationale Organisationen wurden zur Zielscheibe des Regimes als Antwort auf die von der EU erlassenen Sanktionen. Unser langjähriger Partner, das Goethe-Institut, das hier 27 Jahre lang tätig war, ist auch geschlossen worden und mit ihnen unsere gemeinsamen Pläne. Wir fangen nun an, diejenigen noch mehr zu schätzen, die noch übrig sind und lernen, uns an die Situation anzupassen. Dass sie überhaupt noch weitermachen können, erklärt sie, liege vor allem daran, dass ihr Kollektiv sich in erster Linie online organisiere, also keinen festen Standort habe, den die Behörden ins Visier nehmen könnten. In Minsk gäbe es nämlich kaum noch unabhängige Kulturinstitutionen, die die immer neuen Repressionen überstanden hätten. Und auch deswegen wollen sie durchhalten, solange es nur geht. Wichtig für mich ist das, was wir jetzt und hier tun, egal wie klein es ist. Wir sehen, wie wichtig es für die Menschen ist, durch Kultur diese Realität etwas verdrängen zu können. Wie oft haben wir in den letzten 2 Jahren daran erinnert, dass die Menschen auch während des Krieges getanzt und Konzerte gespielt haben? Kurzum, wir machen weiter, auch wenn wir weniger Möglichkeiten haben, weil es immer weniger Leute aus dem kreativen Bereich gibt und es immer schwieriger wird, einfach nur zu überleben und nicht verrückt zu werden. Aber ich liebe es, bei unseren Veranstaltungen zu sagen, dass es auch eine Form von Protest ist, einfach hier zu sein und sich zumindest eine Zeit lang gut zu fühlen.
Das war der Bericht von Marta Walitschinski. Das war es hier bei uns. Jürgen zur Heide sagt Tschüss, bis demnächst und genießen Sie noch die Zeit. Bis dahin.